Ja, ihr habt gemerkt, was der rote Faden ist in diesem Gottesdienst. Es war ganz deutlich im Lobpreisteil jetzt auch gerade zu hören. Es war die Gnade, die sich so durchzog, auch von Anfang an. Die Gnade, die in den Mittelpunkt gestellt werden soll, weil die so etwas ganz Besonderes ist. Überall sonst in dieser Welt erleben wir Ungnade. Gnade heißt ja, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Aber im Alltag erleben wir oft, dass wir genau das bekommen, was wir verdient haben. Bei Gott ist es andersherum. Der Titel der Predigt ist, was sollen wir mit unseren Mikros machen? Fragt ihr vielleicht, was sind Mikros? Werdet ihr aber gleich erfahren. Ich möchte dazu einen Text lesen aus einem Brief, den der Apostel Paulus an einen jugendlichen Freund geschrieben hat, an seinen Freund und Nachfolger, den Timotheus, den ersten Brief, der uns überliefert ist, in Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Es sind einige schonungslose Worte in eigener Sache. Der Paulus, der hat nicht immer nur gut über sich geredet, der hat manchmal auch sehr Dinge über sich gesagt, die eigentlich beschämend waren, und diese Verse gehören mit dazu. Er steigt ein mit einem Dank. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus. Warum dankt er ihm? Wegen schönem Wetter? Oder fürs gute Essen? Oder für die Gesundheit? Nein. Der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt, in den Auftrag eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Also das muss man jetzt sich nicht nur merken, so muss man auch glauben. Das ist einfach ganz, ganz wichtig für Paulus hier. Ein Kernsatz, der zur eisernen Ration gehören sollte, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Das ist eiserne Ration, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Also ich hatte dieser Predigt die Überschrift gegeben, was sollen wir mit unseren Mikros machen? Und die Predigt hat drei Punkte, die wir auch gleich sehen werden. Was für einen Wert habe ich wirklich? Eine Anfrage, dann eine Anfrage an die Botschaft, warum immer wieder an die alten Wunden rühren, und die dritte Frage, macht Gnade nicht faul und untätig. Viele von uns haben es mit Mikros zu tun. Miko ist eine Abkürzung und steht für Minderwertigkeitskomplex. Das ist die Auflösung. Ich denke, viele haben damit zu tun, mit den Minderwertigkeitskomplexen. Wir reden nicht viel darüber, unter uns. Selten. Und ich möchte gerne mal diesen Mikro ein bisschen vorstellen. Er ist der kleine Mann in mir und in dir, der dir sagt, du bist nicht gut genug. Kennt ihr den? Seine Stimme schon einmal gehört? Du bist nicht gut genug. Das schaffst du nicht. Andere schaffen das, aber du schaffst es nicht. Du bist nichts wert oder fast nichts. Die anderen können es besser. Dieser kleine Mann ist ganz schön vorlaut. Aber nur wir hören ihn, die anderen hören ihn nicht. Nur wir hören ihn immer wieder. Warum ist er so laut und woher nimmt er sein Selbstbewusstsein? Er nimmt sein Selbstbewusstsein aus den vielen Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, dass wir Anforderungen ausgesetzt sind, die wir nicht meistern können. Anforderungen in der Schule, Anforderungen am Arbeitsplatz. Teilweise sind es Anforderungen an unsere Arbeitskraft, aber auch manchmal ganz menschliche Anforderungen, Erwartungen gerecht zu werden. Vielleicht auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Erwartungen. Ich möchte dies und jenes aus meinem Leben machen und mache die Erfahrung, ich schaffe es nicht, ich scheitere. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, aber wir können noch nicht einmal darüber reden. Wer traut sich schon, darüber zu reden? Man kann sich einreden, vielleicht, doch, du bist eigentlich schon gut genug. Es gibt auch Bücher darüber, die man dann zu Hilfe nehmen kann, so als Verbündeten, du bist doch gut genug, du bist okay. Man kann sich sagen, glaub an dich, aber insgeheim wissen wir doch, das ist halt so eine Hilfskonstruktion, eine Krücke, es ist ein Wahn. Es gibt noch eine zweite Reaktion. Man kann diesen Mikro überspielen mit Aktivität. Sich in die Arbeit hineinstürzen, dass man nicht so lang darüber nachdenken muss und dass der Mikro gar nicht richtig zu Wort kommt. Eine dritte Reaktion, die sehr verbreitet ist, schon bei Kindern, bei 12-, 13-, 14-Jährigen, ist, den Mikro im Alkohol zu ertränken. Es ist viel durch die Zeitung gekommen. Sucht und Drogen. Der Griff zur Droge kommt oftmals nicht daher, dass man einfach nur gerne Spaß hat, sondern es ist ein Hilferuf. Es ist eine Flucht, weil einer mit dem Leben nicht zurechtkommt. Gegen Anreden, davor weglaufen oder ihn ertränken, all das funktioniert aber auf Dauer nicht. Was für einen Wert habe ich also wirklich? Das ist die Frage. Wir haben von der Gnade Gottes gesprochen. Also möchten es versuchen, das in den Zusammenhang mit Gott hineinzustellen. Was mache ich mit meinem Mikro? Ich frage Gott. Was ist für einen Wert, den ich habe? Das wird ganz unterschiedlich gesehen, je nachdem, wie man fragt. Frag dich mal selber, wie viel ist eigentlich so dein Wert? Weiß nicht, was du dir sagst. Es ist schwierig, sich richtig einzuschätzen. Es hängt auch doch ziemlich oft von der Augenblicksstimmung ab. Manchmal gibt es Tage, wo ich denke, also ich bin richtig was wert, weil mir vieles gelingt und dann sind auch noch ein paar Leute da, die mich loben. Und dann gibt es wieder Tage, gewöhnlich sind es Montage, wo scheinbar nichts funktioniert und wo ich vielleicht noch kritisiert wird, wo ich dann sage, na, so viel wert bin ich wohl doch nicht. Ich ertappe mich dabei oft, wie ich die Bewertung von anderen übernehme. Aber ist das richtig, was die anderen über mich denken? Ist ja vielleicht auch stimmungsabhängig. Allein die Bibel hilft mir zu einer ganz, ganz nüchternen, also suchtfreien Einschätzung meines eigenen Wertes. Greif zur Bibel, mach sie auf. Sie sagt dir, was du wert bist. Sie ist kein Opium fürs Volk oder Alkohol oder Ecstasy oder irgendetwas. Ihr Tenor ist erst einmal, eigentlich hätte ich Wert haben sollen, aber nüchtern betrachtet bin ich einer, der sein Leben verfehlt hat. Ich bin ein Sünder. Paulus beschreibt es in seinem Brief, wie er im Nachhinein sagt, ich bin ein Sünder und kein Geringer. Ich bin der Erste, der Mieseste unter den Sündern, denn ich habe Gott verlästert. Ich war ein Frevler. Ich bin ein Sünder, habe den Wert verloren, den ich bei Gott haben sollte. Ich bin verloren. Was heißt verloren? Ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Und deswegen klappt das mit meinem Wert nicht. So wie ein 500-Euro-Schein, den man im Garten vergräbt. Was ist ein 500-Euro-Schein wert, den man im Garten vergräbt? Der ist nichts wert. Die Würmer da in der Erde können nichts mit ihm anfangen. Wahrscheinlich können die ihn noch nicht mal verdauen. Ich bin verloren. Nicht da, wo ich Wert habe. Die Bibel ist ein einsamer Rufer in der Wüste. Wer traut sich das noch zu sagen? Du bist jetzt eigentlich nichts wert, weil du nicht da bist, wo du sein solltest. Du bist verloren. Da macht man sich keine Freunde. Denn die Reklame, die sagt uns ja, du bist viel wert. Du bist das Maß aller Dinge. Irgendeine Reklame sagte, ich weiß nicht mehr, welches war, aber es ist bei mir hängen geblieben. Sprüche bleiben ja manchmal so hängen, weil sie es sich wert sind. Keine Ahnung, welche Reklame das ist. Aber weil sie es sich wert sind. Darum gibt es so wenige, die bereit sind, sich ernsthaft mit dem Glauben auseinanderzusetzen, weil sie das nicht mögen, diese Botschaft, du bist verloren. Das Evangelium kann heute gar nicht begriffen werden, weil wir ständig Gegenbotschaften hören, das so verinnerlichen. Da leben wir lieber mit der Spannung. Einerseits wird mir gesagt, du bist viel wert, und andererseits erleben wir immer wieder, was bin ich eigentlich wert? Wann kann es begriffen werden? Wenn ja, wenn, dann aus Gnade. Warum? Warum kann es nicht begriffen werden? Weil das die Bibel sagt, du bist in den Augen Gottes ein Mensch, der gestrandet ist, der gescheitert ist. Schiffe scheitern. Sie laufen stolz vom Stapel, gehen auf große Fahrt. Die Erbauer freuen sich, es gibt Trara. Aber dann scheitern sie an einem Riff. Sie verwandeln sich in einem Haufen Scheite. Nur noch als Brennholz zu gebrauchen, wenn jemand bereit ist, die Scheite zusammenzulesen und zum Ofen zu tragen und anzuzünden. Ein Stück Treibgut, mehr nicht. Das ist der Mensch. Als er den Kapitän, als er Gott von Bord schickte, kam er schnell vom guten Kurs ab und kam in gefährliche Gewässer. Wie viel bin ich wert? Darüber muss gesprochen werden. Paulus war einer, der moralisch völlig untadelig war. Hat sich an die Gebote gehalten, hundertprozentig fromm, mit klinisch reiner weißer Weste. Aber doch, sagt er, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger war und ein Frevler, unter den Sündern bin ich der Erste, schreibt er, aus den allerreinsten Motiven hat er in seinem früheren Leben die ersten Christen verfolgt. Er hat gemeint, Gott freut sich darüber, wenn er sie verfolgt. Und es war alles völlig daneben. Das erkennt er im Nachhinein, dass er ein Sünder war. Dass du ein Sünder bist, dass Leute heute Sünder sind, das kann man ihnen nicht beweisen. Und das kann man auch keinem einreden, das würde ich nicht empfehlen. Aber wir Christen, die wir Gnade erfahren haben, wir dürfen persönlich werden und wir dürfen von uns erzählen. Wir können es bezeugen, nicht nur das tolle, große Gottes Gnade, sondern auch, dass es anderes in unserem Leben gab, dass wir eine gebrochene Biografie haben. So wie Paulus, der ja nicht schreibt, du bist ein Sünder und in deinem Leben war viel Dunkles, sondern in meinem Leben war viel Dunkles. Ich habe zwar viel Gutes gewollt, aber ich habe völlig an Jesus vorbeigelebt. Und so war alles verkehrt, alles wertlos. Was ist der Wert unseres Lebens? Uns mag vielleicht in Sinn kommen viel, aber was ist der Wert unseres Lebens, wenn wir krank werden? Was ist der Wert unseres Lebens plötzlich in Arbeitslosigkeit? Gesundheit und Verdienst und Harmonie in unseren Beziehungen sind eigentlich künstliche Werte. Sie sind ja nur angeklebt. Wir können sie so wahnsinnig schnell verlieren. Ich habe nichts, was Gott mir nicht vorher gegeben hätte. Ich habe nichts selber verdient, was ich habe oder was ich bin. Und wenn alle diese Dinge weg sind, dann zeigt sich, was bleibt. Treibgut, gescheitert. Erste Frage. Aber zweite Frage natürlich, die sich dann erhebt, warum wälzt man sich dann in sowas? Warum immer wieder an die alten Wunden rühren, warum nicht da so Watte drauf tun und hoffen, dass es besser wird. Wie gesagt, kommt das, was die Bibel sagt, nicht wirklich gut an. Erfolg hat in dieser Welt, wer die größten Versprechungen macht und wer die rosigsten Bilder malt. Ob die stimmen, ob das wahr ist, ob man sich darauf verlassen kann, das ist völlig zweitrangig. Aber erst einmal kriegt man ganz viele Fans. Was macht ihr, wird gerufen. Ihr solltet uns aufrichten und Mut geben. Du bist gar nicht so schlecht. Hab Mut, sei autonom, du bist wer, glaub an dich. Wenn schon sonst keiner macht, glaub wenigstens du an dich selber. Aber das wäre Betrug. Man kann sich lange dagegen wehren, was die Bibel sagt, aber manchmal, wenn so eine stille Stunde kommt und wenn plötzlich keine Flasche da ist in der Nähe, in Greifweite, und keine Arbeit, in die man sich stürzen könnte, dann wird uns plötzlich bewusst, was falsch war. Und das belastet uns. Und die Schuld drückt uns. Möglicherweise finden wir keinen, mit dem wir drüber reden, aber es ist doch da. Es gibt so viel Schuld, die gar nicht bewältigt ist, die einfach im Raum steht, auch unter Christen. Das Gewissen ist eine eigenartige Sache. Das Gewissen wacht immer dann auf, wenn Stille ist, wenn es ganz leise ist. Wenn dein Gewissen gut ist, dann lass dir jetzt von mir nichts einreden. Aber wenn das etwas in dir zum Klingen gebracht hat, wenn du weißt, ja, ich bin gemeint, das ist so, dann lass ich das mal setzen, was die Bibel sagt. Das, was ich bisher gesagt habe mit dem Strandgut und das, was jetzt kommt. Paulus schreibt, das ist ein teuerwertes Wort, das ist ein Wort des Glaubens wert. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Was bedeutet das, wenn er das so sagt? Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Das bedeutet, dass Jesus gekommen ist, um aus einem Haufen Brennholz, einem Haufen Scheite, wieder ein neues Schiff zu machen. Manövrierfähig, hochseetüchtig. Allerdings ist er gekommen, die Sünder selig zu machen und nicht die anderen. Die anderen können mit Jesus nichts anfangen. Und Jesus kann Sünder selig machen, aber andere kann er nicht selig machen, nur Sünder. Er kann das auch nur an einer einzigen Stelle machen, nämlich am Kreuz. Wir haben es vorhin gesungen, ich hoffe, die Botschaft ist angekommen, an dieses Kreuz hat er alle Sünde getragen. Ich möchte zum Kreuz bringen. Und deswegen hängt ja bei uns auch das Kreuz an prominenter Stelle, hier gerade so in der Mitte, links schräg neben mir. Das Kreuz ist der Schuldabladeplatz der ganzen Welt. Und hier können wir all das loswerden. Im Psalm wird das an einer Stelle so richtig gut zum Ausdruck gebracht. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und ich kann nur dazu einladen, vor dem Kreuz das Herz auszuschütten. Paulus schreibt, ich war der Erste, nicht der Beste, sondern der Mieseste von allen, weil ich war ein Feind des Kreuzes. Paulus war ein leidenschaftlicher Kreuzfresser. Er wollte es abmachen, zersägen, zerhäckseln. Er wollte den einzigen Ort der Welt vernichten, wo Schuld wirklich losgelassen werden kann und abgelegt werden kann. Und selbst das kann vergeben werden. Selbst kann es vergeben werden, wenn man Jesus lästert. Das ist eine Barmherzigkeit, die ist so groß, dass sie keiner von uns begreifen kann. Alles ist vergeben. Und niemand darf es wieder vorkramen. Du in deiner Wertlosigkeit, die du selber verschuldet hast, brauchst heute Vergebung deiner Schuld. Bring sie zum Kreuz. Nimm Vergebung an. Nimm den Wert an, den du haben solltest. Werde ein Kind Gottes. Paulus schreibt, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch seine Gnade bin ich etwas wert. Und durch die Vergebung werden wir unsere Mikros los und gewinnen ein Selbstvertrauen, diesmal das begründet ist und das nicht auf rosarote Brille beruht. Ihr seht vielleicht viel an mir, Macken, Ecken, vielleicht auch mal eine Ecke, die fehlt, und ich tue es auch. Aber Gott macht, dass mein Leben nicht vergebens ist. Er ist der Kapitän in meinem Leben und er bestimmt den Kurs. Und deswegen ist das Ziel der Reise da. Es ist so ermutigend, wenn es auch einmal so Erfahrungsberichte wie dem von Paulus gibt. Gebrochene Biografien, die schließlich dann doch zu einer Wende führen. Jesus macht die Gescheiterten selig. Unverdiente Gnade. Und die Gnade wollen wir ganz groß machen. Große Gnade. Mut machen, dazu einladen, dazu zu kommen. Aber dann kommt die dritte Frage, ja, und wenn man dann dazu kommt? Und wie ist es dann? Macht das nicht faul und untätig? Ich meine, gerade so dieses Minderwertigkeitsgefühl kann ja manchmal auch ein Motor sein, etwas zu tun, etwas zu bewirken. Ja, das ist der Unterschied zwischen Suchtmitteln und Glauben. Alkohol und Drogen machen untätig. Bewirken, dass sich die Leute zurückziehen in ihre eigene Welt, die mit der wirklichen Welt nichts mehr zu tun hat. Glauben macht nicht untätig, sondern Glauben macht tätig. Glauben führt dazu, dass wir unser Umfeld anders wahrnehmen und auch uns selbst. Wir erkennen, in meinem Umfeld lässt sich etwas machen. Da lohnt es sich, etwas zu bewirken. Im Jugendzentrum lässt sich etwas machen, das durften wir vor 2 Wochen erkennen. Es ist Hoffnung da für die Kinder und für die Teenies dort. Schon die Street Soccer Woche hat Wirkung hinterlassen, wo wir einfach nur da waren, einfach nur präsent und gar nicht viel gesagt haben. Glaube weckt Hoffnung in dir. Glaube weckt Hoffnung und Hoffnung ist Treibstoff, ist Nitro, ist Power. Und dieser Treibstoff, der drängt zur Tat. Genauer gesagt zur Tat der Liebe. Paulus schreibt viel über den Glauben und an einer Stelle präzisiert er, was er eigentlich mit Glauben meint. Er schreibt da nämlich der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Das ist Glaube. Vertrauen, der in der Liebe tätig ist. Liebe ist das ständige Kennzeichen des Glaubens. Oder es ist nicht das, was die Bibel mit Glauben meint. Es ist nur nachgemacht. Der Apostel Jakobus hat so einige Sätze in seinem Brief dazu geschrieben. Glaube, ohne dass es am Ende auch zur Tat der Liebe wird, ist eigentlich nur ein Etikett, aber da ist nichts dahinter. Wie ein leeres Marmeladenglas. Etikett drauf, aber leider nur Luft drin. Glaube empfindet es nicht als Strafe, sondern als Begnadigung, wenn er etwas tun darf. Denken wir an Paulus. War der so stark? Er hatte Behinderungen. Er konnte schlecht sehen. Vermutlich konnte er auch schlecht reden. Vielleicht hat er gestottert. Und trotzdem, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt, in den Auftrag, den Heiden das Evangelium zu bringen, eingesetzt hat. Jeder will doch etwas tun. Das ist doch eigentlich etwas, was in uns drinsteckt. Die Faulen sind doch nicht faul, weil sie es von Natur aus sind, sondern weil ihnen alles tun vergeblich erscheint. Es ist doch alles umsonst. Es bringt doch nichts. Oder dass es sich nicht lohnt, etwas zu tun. Hoffnung ist die Erkenntnis, Moment mal, es lohnt sich ja doch. Ich kann was mit Gottes Hilfe. Gott beauftragt nicht, ohne auch die nötige Kraft zu schenken, der mich stark gemacht hat, schreibt Paulus. Gott begnadigt die Gescheiterten, aber eben nur die Gescheiterten. Und er gibt echtes Selbstvertrauen und Hingabe. Hingabe nicht aus Flucht, sondern Hingabe als Zielpunkt. Ich darf damit rechnen, dass er durch mein Leben eine ganze Menge bewirkt. Und so können wir ganz fröhlich unseren Weg gehen, weil wir wissen können, er hat mich wert geachtet und stark gemacht. Kann ich das sagen? Hat er dich stark gemacht? Er will dich stark machen. Er ist entschlossen, durch mich, durch dich Gutes zu wirken. Ich fasse zusammen, indem ich nochmal die Fragen nenne und kurz die Antworten darauf. Was sind wir eigentlich wert? Eigentlich nicht viel. Sind wir doch ohne Gott Gescheiterte und Gestrandete? Warum rührt ihr immer wieder daran, an der Wunde? Weil Jesus für die gekommen ist, die das kapiert haben. Und weil er genau diesen Leuten den Wert als Kinder Gottes wiedergeben kann, wenn sie es sich doch vergeben lassen. Macht das nicht faul? Im Gegenteil. Denn zum Glauben, den Gott schenkt, gibt es immer auch die Hoffnung im Doppelpack dazu. Die Hoffnung sagt mir, es lohnt sich zu lieben. Das Evangelium, die gute Nachricht, hat Philippus, einem Afrikaner, gepredigt, gesagt und er hat sich für den Glauben entschieden, für Jesus entschieden, ist getauft worden. Und am Ende steht dann, er zog seine Straße fröhlich. Und genau das wünsche ich euch jetzt auch. Geht fröhlich euren Weg, aber lasst uns auch etwas bewirken. Vorhin in einem dieser Lieder hieß es, dass das Gebet unsere Waffe ist, dass wir unser Herz bei Gott ausschütten können. Wir müssen nicht immer nur jubeln. In dem Psalm fällt mir immer wieder auf, dass da auch ganz viel von Schreien die Rede ist. Das dürfen wir bei Gott. Und es ist eine Waffe, wenn wir bei Gott unser Herz ausschütten.